listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Eisenhaus, Rams House!
Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio. Ich habe mal ausnahmsweise nicht den Marcel an meiner Seite, sondern das Cooper Cup Body Double, Schrägstrich El Presidente, Schrägstrich mein angeblicher Bruder, Rune.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich mal wieder hier zu sein. Ist ja eine sehr, sehr unübliche Kombi jetzt bei uns beiden hier im Podcast. Das gab es ja vorher, glaube ich, nur einmal. Aber ja, haben ja doch ein paar Sachen, die wir heute bequatschen müssen.
Ja, bis jetzt nur bei dem Reiserückblick aus Los Angeles.
Haben wir nicht mal eine Folge zusammen gemacht mit, also ich glaube, letztes Jahr haben wir mal ein Spiel zusammen analysiert.
Ach, das kann sein. Aber jetzt, wo Marcel weg ist, können wir so viel über Caleb Williams reden, wie wir wollen.
Ja, wobei aktuell sieht es ja nicht so danach aus, dass die Rams Caleb Williams bekommen. Nee. Also, da ist schon viel schief gehen in der Saison.
Aber wir sollten nicht so lange über Caleb Williams reden, weil sonst kriegen wir am Ende auf der Jahreshauptversammlung alle Haue. Und es gibt noch genug richtige Rams-Themen zu besprechen. Vor allem einen Trade. Was ist denn da passiert,
Una? Ja, genau. Die Rams haben Van Jefferson nach Atlanta getradet für einen Pick-Swap in 2025. Man hat da einen Siebtrunden mit einem Sechstrunden-Pick getauscht. Also ein sehr, sehr geringer Gegenwert, sage ich mal, für einen Spieler, der bei den Rams auch eher auf dem Abstellgleis war, nachdem er nach Cooper Cups Rückkehr eher so die Nummer 4 Receiver-Rolle eingenommen hat. Und ja, ich habe viel Kritik gehört, dass die Rams sich da ein bisschen haben am Tisch ziehen lassen, aber beim Spieler, der eigentlich keine Rolle mehr spielt, der seinen Vertrag, beziehungsweise dessen Vertrag diese Saison ausläuft und der ja nie so diese absolute Elite-Zahlen hatte, weiß ich nicht, ob man da jetzt mehr hätte verlangen können oder wie siehst du das?
Ich glaube, der Return ist relativ einfach gerechtfertigt dadurch, dass Van Jefferson, guck mal, der hat jetzt letztes Spiel 3 Snaps bekommen. Und das wird nicht besser werden. Und jedes Team weiß, dass wir keine Rolle mehr für ihn haben. Beziehungsweise auch bei Atlanta ist er jetzt nicht unbedingt mehr als Wide Receiver 3. Er geht jetzt in das letzte Jahr seines Vertrags. Das heißt, wenn du was willst, musst du ihn verlängern. Es ist jetzt fast, ja, Saison ist ein Viertel durch. Da kannst du nicht so viel erwarten.
Ich meine, du hast ja auch absolut keinen Larrivage, wenn du einen Spieler hast, den man offensichtlich loswerden will, wo man versuchen möchte, da den restlichen Cap, den er noch hat, an ein anderes Team abzudrücken. Also deswegen denke ich, kann man froh sein, dass die Rams überhaupt was bekommen haben, weil ähnlich wie bei Akers, da war ja auch eigentlich schon lange klar, dass die Rams ihn loshaben wollen, dass man da immerhin noch einen Pick bekommen hat, ja, ist positiv und ist natürlich sehr schade für Van Jefferson, dass es am Ende nicht mehr funktioniert hat. Er hat ja auch das Ganze sehr, sehr professionell hingenommen, wie man so auf Social Media gesehen hat, hat sich bei den Rams bedankt, hat sich bei Spielern verabschiedet, bei teilweise Mitarbeitern von Rams verabschiedet und kann jetzt bei Atlanta vielleicht doch eine prominentere Rolle einnehmen, die er bei den Rams nicht mehr so hatte.
Eine weitere Waffe für Atlanta, zu der sie nicht werfen werden, würden jetzt böse Zungen behaupten.
Ripp an alle Kyle Pitts Fantasy Owner.
Marcel hat vor der Saison versucht, den mir anzudrehen in Dynasty. Ich bin sehr glücklich, dass ich abgelehnt habe.
Ja, mich hat er auch schon gefragt, ob ich ihn haben will.
Ja, was mich ein bisschen überrascht, dass Jefferson nicht nach Carolina geht. Weil da ist sein Vater ja Wide Receiver Coach.
Ich meine, man hat ja auch gehört, dass die Panthers nochmal ihr Waffenarsenal für ihren Number-One-Pick erweitern wollen, aber gut, da können wir jetzt lang drüber philosophieren, aber es soll ja auch nicht um andere Teams gehen, sondern um die Rams. Und wir haben noch eine Verletzungsnews. Und zwar hat sich Bobby Brown einen MCL-Sprain zugezogen, wird 5 bis 7 Wochen ausfallen und der D-Line, die ja eh nicht ganz so breit besetzt ist, definitiv fehlen. Oder wie siehst du das?
Ja, die D-Line ist halt sowieso sehr, sehr jung, beziehungsweise sehr, sehr unerfahren. Und da jemand, der zumindest mal ein bisschen Erfahrung hat, da noch zu verlieren, da wird es langsam dünne. Wir haben sehr viel Glück, dass die Cardinals vermutlich jetzt auch erstmal auf James Conner verzichten müssen. Dass es jetzt zumindest die nächste Woche nicht so ein Problem ist.
Ja, definitiv. Also gerade gegen den Lauf hat man da ja hier und da wieder Probleme gehabt, auch was Pressure vom Inside anging, der ja von Aaron Donald fast ausschließlich kam. Ja, da wird der Bobby Brown definitiv eine große Lücke hinterlassen und wird auch eine Baustelle sein, sage ich mal, die man jetzt in den entweder in dieser Saison, in der nächsten Saison angehen muss, dass man da wieder sowohl Interior als auch auf der Edge ein paar Playmaker neben Donald wieder ins Team der Rams holt, dass man da eben ja den Druck von ihm auch ein bisschen ablassen kann und den Pass Rush dahingehend wieder ein bisschen anfeuern kann.
Ja, wir brauchen 100% einen besseren Edge-Rusher daneben und auch in der Interior nochmal einen Playmaker. Also das ist ja wirklich, aktuell ist es wirklich traurig, was unsere D-Line angeht. Wenn sie mal tatsächlich den Passer rushen und nicht in Coverage sind, machen sie auch da nichts. Unsere Edge-Player. Aber da habe ich später nochmal eine relativ coole Analyse zu. Ich habe da mal was vorbereitet.
Würde ich sagen, gehen wir mal ins Game. Ja. Ich würde sagen, mal wieder unglücklich verloren. Also jemand vor der Saison hat mal gesagt, okay, da gibt es eine Packung. Alles mit einem oder zwei Scores Abstand ist gut. Jetzt hat man gesagt, man könnte den Upside pullen. Sah in dem Game auch wirklich so aus, dass man da hätte was holen können. Hat sich auch wieder selbst ein bisschen verbaut und ja. Natürlich gegen ein absolutes Top-Team verloren, aber ich finde es immer noch ein bisschen ehrlicher, wenn du halt weißt, du hättest da wirklich einen Sieg holen können, wenn du ein paar Sachen anders gemacht hättest und ein paar Spielzüge besser ausgespielt hättest, als wenn du halt von vornherein gar keine Chance hast und dann halt einfach nur auf die Überlegenheit des Gegners alles schieben könntest.
Ja, die erste Halbzeit hat da Hoffnung gemacht, aber da sind wir jetzt generell drin, dass die Rams-Offense in der zweiten Hälfte so aussieht. Aber das macht gar keinen Spaß. Wir sind ja wirklich mehr oder weniger scoreless in der zweiten Hälfte aktuell.
Hast du eine Theorie, woran das liegt? Dass
Playcalling gerade irgendwie
schlechter wird? Dass die Defensive eine Judgments einfach von der Defense, von der gegnerischen Defense, nicht von Sean McVay irgendwie dann wieder gecountert werden? Oder ist es wirklich unerklärlich, wie sowas immer passieren kann? Gerade auch wenn, wie es gegen die Colts letzte Woche, die Offense ein absolut cleanes Game macht und dann in der zweiten Hälfte gar nichts mehr aufs Feld bekommt und halt wirklich in Overtime nochmal ein Spiel, das eigentlich man sicher hätte gewinnen müssen, retten müssen. Also das ist echt manchmal sehr, sehr mystisch.
Ja, das ist echt sehr mystisch. Vor allem dadurch, dass ja auch dieser Mythos Halftime-Adjustments immer mehr debunked wird von zum Beispiel Peyton Manning oder sowas, der immer wieder sagt, sowas gibt's eigentlich fast gar nicht. Ich habe da relativ wenig Erklärung tatsächlich, dass das wirklich so ganz seltsam ist, dass wir wirklich in der ersten Halbzeit ein sehr cleanes Spiel machen und in der zweiten dann gefühlt gar nichts mehr funktioniert. Ich habe aber auch keine Zahlen, um das zu unterdrücken, ob wir irgendwie vom Run weggehen oder deutlich mehr rennen. Ich weiß es nicht. Das müsste ich mal eventuell in der Zukunft drauf achten.
Also was definitiv auffällig ist, dass wenn die Rams hinten liegen, was er dann ja auch taten, weil er die Defense sich nochmal einen Touchdown kurz vor Schluss gefangen hat, vor der ersten Halbzeit, dass halt Sean McVay da den Run ziemlich vernachlässigt. Ob das jetzt irgendwie ein Zusammenhang ist, das kann ich auch nicht beurteilen, aber wenn die Rams hinten liegen mit einem oder mehreren Scores, sind sie doch Bottom 5 oder Bottom 3 sogar, was gecallte Run-Plays angeht. Da hat Jordan Rodrigue mal was Interessantes recherchiert, weil genau die Frage eben öfter auch vorkam, ob man das irgendwie untermauern kann, warum Sean McVay manchmal allergisch gegen Run-Play-Callen ist.
Ja, das ist ja auch das, was Rich Hammond letztes Jahr immer so sehr kritisiert hat. Dass wir komplett pass-heavy werden. Aber ich habe jetzt so keine Zahlen, um das aufzubacken, nur halt den generellen Fakt, dass wir so ein bisschen allergisch gegen Scoren werden, sobald es Halbzeit schlägt.
Ja, also definitiv, und da muss ich was ändern, wenn man irgendwie Richtung Playoffs die Saison gehen will. Aber mal zu den positiven Dingen, Cooper Kupp wieder als wäre er nie weg gewesen, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, hat die Rams natürlich wieder in Receiving Yards angeführt und allen Zweiflern sogar schon gezeigt, dass er eben wieder da ist, hat 8 Catches gehabt, 118 Yard insgesamt gefangen, war absolutes Number-One-Target für Stafford, hat gut funktioniert, hat wieder absolut tolle Routen gelaufen, sichere Hände bewiesen und ja, hat mir gefallen, oder wie siehst du das?
Absolut, also das war ja, als wäre der nie weg gewesen. Gerade so, was die Option-Route angeht, ultra geil. Immer, wie schnell der Inside-Leverage bekommen hat und dann 3 oder 4 Mal hintereinander genau dasselbe passiert. Das Inside-Leverage bekommen, nach innen reingegangen, Catch. Das war so ein richtiges, wir machen das jetzt so weiter, bis ihr irgendwie versucht, es zu stoppen. Und das ist ja auch das, was wir schon zu Puka Nacua gesagt haben, dass der uns insoweit an Cooper Kupp erinnert, dass auch der so richtig gut auf der Option-Route ist. Bei Nacua halt viel außen, während Kupp ja wieder viel im Slot gespielt hat. Das ergänzt sich richtig geil.
Ja, definitiv. Also die beiden zusammen haben definitiv Spaß gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit, wo er dann der Drop-Off war, ja, eher weniger. Aber ich glaube, gerade wenn Nacua vielleicht auch hier und da nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ich weiß, es klingt jetzt natürlich abwegig, weil er schon richtig gute Zahlen liefert. Aber wenn er an seinen Drops zum Beispiel arbeitet, da hat er ja die meisten Drops ligaweit. Wenn das noch ein bisschen besser wird, kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Defenses verzweifeln von den beiden.
Ja, das kann ich auf jeden Fall mir auch vorstellen. Gerade dadurch, dass Stafford halt aktuell so gut ist. Aber, wie du schon gesagt hast, Puka Nacua führt die Liga in Drops an. Er hat natürlich auch mehr Chancen, Bälle zu droppen, dadurch, dass er einfach die meisten Targets hat. Also trotzdem exponentiell. Also, so viel wir positiv über ihn reden, umso sehr muss man auch mal jetzt ein kleines bisschen Kritik üben. Und das ist ja kein so richtiger Knock gegen ihn. Das ist ja was, womit er definitiv noch dran arbeiten kann. Der wird einfach das Amon-Ra St. Brown-Treatment machen müssen. Und einmal schön entspannt einfach nach dem Spiel 200 Bälle aus der Jux-Maschine fangen nach jedem Training. Also das ist was, woran er noch arbeiten kann, aber ich glaube auch, der hat ja eine insane Work-Ethic.
Ja, das hat man ja direkt gesehen, als die ersten Camp-Reports rauskamen, dass er da ja sehr, sehr wirklich auch wissbegierig ist und sich da direkt eigentlich mit Stafford und Kupp zusammengetan hat, um da halt von den beiden zu lernen. Also ich glaube auch, dass er da ja auch ein Stück weit selbstkritisch ist und definitiv sein Game sukzessive verbessern will.
Auf jeden Fall. Und da haben wir dann halt ein wirklich gutes Receiver-Duo mit nochmal einem inzwischen immer mehr solide aussehenden Wide Receiver 3 in Tutu Atwell. Lass uns den bitte nicht auch vergessen, weil der hat ja auch sehr schön da gespielt. Hatte den ersten Touchdown des Spiels. Und hätte ja potenziell noch mal einen zweiten Touchdown haben können, hätte Stafford ihn nicht böse erwischt.
Das war echt, also so gut wie Stafford diese Saison spielt, das war ja auch beim Stand von 20-14. Kein richtig schwerer Ball, würde ich sagen. Klar, er hatte ein bisschen Druck, aber wenn er Tutu Atwell da trifft, dann ist es halt ein Touchdown über 63 Yards. Gerade Tutu Atwell, wenn der mal zündet, dann gibt es ja wenige, die ihn noch einholen können. Und dann hätte man zumindest mal das Spiel gedreht, hätte eine knappe Führung gehabt. Ich will das nicht sagen, man hätte es gewonnen oder nicht, das weiß man im Nachhinein nie. Aber hätte definitiv das Momentum ein bisschen geschifft. Und ich glaube, gerade der Offense nochmal ein bisschen Boost gegeben, die ja in der zweiten Halbzeit absolut gar nichts aufs Feld gebracht hat. Und das war definitiv ein bisschen bitter und hat ja den ein oder anderen Rams-Fan bestimmt ein bisschen aufgeregt in dem Moment.
Das definitiv. Also mich hat's aufgeregt. Und das war ja jetzt das erste Spiel, das ich seit meinem Urlaub wieder live sehen konnte. Das hat war nicht so schön, da mit sowas wieder einzusteigen. Vor allem dadurch, dass ich halt echt, ich bin mit wenig Erwartungen in dieses Spiel reingegangen, dann bis zur Halbzeit wieder richtig schön was aufgebaut. So, ich bin jetzt vorsichtig optimistisch, dass wir doch eventuell in diesem Spiel hängen bleiben könnten. Und dann kam das dritte Quarter und beim vierten war ich schon wieder so Bitte lass es einfach vorbei sein. Wir wissen doch, dass die Rams verlieren.
Was war ansonsten Matthew Stafford, wie hast du ihn beurteilt? Ich finde, er hat ja, bis auf ein, zwei Misses auch wieder ein cleanes Game gemacht. Hat keine Interception geworfen. Und ja, zwei Big-Time-Throws, wenn er eine cleane Pocket hatte, produziert und ja, spielt, ich habe es auch zu Kutsche im RTL-Talk schon gesagt, eigentlich besser als seine Stats, das jetzt rauslesen lassen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall waren so ein paar blöde Interceptions dabei. Eine hier ja auch beinahe Interception, das sah ja auch ein bisschen auf dem Feld erst so aus, als ob es eine Interception gewesen wäre, war ja aber da dann doch ganz klar nicht festgehalten vom Defensive Back. Und ja, der hat halt dieses Spiel wieder ein richtiges Problem gehabt mit der Eagles D-Line. Da ist halt auch der Rookie, wie heißt er wieder, aus Georgia? Jalen Carter hat ja ein richtig geiles Spiel gemacht. Du hast ja auch gesehen, dass Coleman Shelton einfach ein Pass-Block-Rating bei PFF von 2,3 hatte. Und er ist einige Male gegen Jalen Carter da reingegangen.
Ja, das war definitiv ein Problem. Eine ganz gute Überleitung jetzt sogar. Die Rams O-Line, die ist dieses Jahr zwar leicht verbessert als letztes Jahr, aber immer noch nicht das, was man eigentlich in LA in den letzten Jahren gesehen hat. Um da mal ein paar Zahlen zu liefern, die Rams haben 17 Pressures zugelassen, was ca. 38% der Passing Snaps war, 38% der Passing Snaps waren, die mehr für Stafford unter Druck stand, haben insgesamt 3 Sacks zugelassen und hier und da doch ein paar Schwachstellen offenbart, gerade wie du sagst, Coleman Shelton, Passblock Rating von 2,3, es ist, ja, was soll man sagen, unterirdisch und den haben sie ganz klar als Schwachstelle anvisiert und da eben auch, muss man es auch sagen, eine sehr, sehr gute D-Line, aber ihn auch entsprechend immer wieder in undankbare Matchups gebracht und da hat ja Jalen Carter ja, ein absolutes A-Game abgeliefert und ja, ansonsten, wer mir richtig gut gefallen hat, war Kevin Dotson, das beweist sich vielleicht noch als absoluter Steal-Trade, hat zwar einen Pressure zugelassen, aber ansonsten absolut cleanes Game gehabt, hatte ein Passblock-Rating von 80, also schon wirklich sehr, sehr gut laut PFF und damit eigentlich auch, ja, war so mit der beste O-Line, oder wie würdest du das sagen?
Ja, definitiv in dem Spiel, was ich war erst definitiv und was ich nochmal erwähnen wollte, dass die Eagles extrem wenig geblitzt haben. Also du hast nur etwa 31% der Dropbacks von Matthew Stafford. Also das ist eine Zahl, die nicht mal mehr Runplays inkludiert. Hast du nur einen Blitz gehabt. Das ist jetzt gar nicht mal mehr so viel. Das heißt, ganz viel von diesen Pressures, die wir ja gerade eben gesehen haben, sind aus 4 oder 5 Mannfronten entstanden. Aber das ist, spricht wieder noch mal so ein bisschen gegen unsere Rams O-Line.
Ja, und gerade wenn du halt mit deinem Four-Man-Rush schon Druck auf den Quarterback bringen kannst und dann 7 Spieler in Coverage droppen kannst, die dann wiederum die Chance haben, einen gepresserten Quarterback zu verteidigen, hast du ja eigentlich schon als DC das erreicht, was du haben willst, weil wir wissen, Matthew Stafford ist gegen den Blitz eigentlich ziemlich gut. Er ist ja ziemlich gut darin, die Blitzer zu erkennen und da die Lücken, die sich in der Coverage ergeben, zu identifizieren und einen Ball hinzubringen. Aber wenn du das halt nicht machen musst, hat man eigentlich seit Staffords Karriere bei den Rams immer wieder gesehen, dass er da Probleme gibt und es halt so das beste Rezept ist, um die Rams Offense in Stocken zu bringen.
Ja, wenn du also mit Pressure kannst Stafford eigentlich umgehen und er sieht, er identifiziert halt unglaublich gut den fehlenden Mann in Coverage. Aber wenn du den Pressure bringst und da kein Mann in Coverage fehlt, dann ist immer wieder schwierig und deswegen ist das größte Ding, um die Rams zu schlagen. Dafür brauchst du halt eine unglaublich gute D-Line, um konsistent aus Base Fronts Pressure zu bringen. Aber wenn du es schaffst, ist halt mehr oder weniger kleines Geheimrezept.
Ist ja auch einer der Gründe, warum wir gegen die 49ers Defense immer so schlecht aussehen, weil die halt eben immer eine sehr, sehr gute D-Line hatten und der Four-Man-Rush da auch immer sehr gut funktioniert hat. Und ja, die Eagles haben halt eine ähnliche Qualität in der Defense und ja, in der ersten Halbzeit haben sie das gut gemacht und ich fand Stafford, oder ich finde Stafford sieht auch unter Druck besser aus, als es die PFF-Zahlen irgendwie wiedergeben und kriegt da doch noch den einen oder anderen Ball an, was man ja zum Beispiel von Jared Goff damals gar nicht gesehen hat, aber das ist definitiv noch was, wo die Rams dran arbeiten müssen und gerade in der Interior O-Line oder vielleicht auch auf Left Tackle da definitiv noch Verstärkung holen müssen.
Ja, irgendwo Center und wir müssen ja auch einfach mal Steve Wieler noch mal ein bisschen Zeit zum Wachsen geben. Der spielt jetzt sein 5. NFL-Spiel. Im Run-Blocking hat er ein echt richtig gutes Rating. Pass-Blocking jetzt nicht so. Man muss aber auch wieder sagen, Jalen Carter sieht nicht nur wie ein potenzieller Defensive-Rookie of the Year aus, sondern könnte auch ein heißer Kandidat auf den Defensive-Player of the Year sein, wenn TJ Watt nicht einfach insane wäre. Dieses
Jahr. Ja, absolut. Ich meine, Avila, ja, der definitiv hat Potenzial, hat ja auch die letzten Spiele immer ganz gut performt, ist ein sauschweres Matchup für einen Zweitrunden-Rookie. Darf jetzt nicht die Sample-Size sein, aber ich denke trotzdem, um die Baseline der O-Line anzuheben, muss man da hier oder da, hier und da einfach noch Verstärkung nach LA holen.
Auf jeden Fall. Aber das haben wir zumindest uns ja schon vor der Saison gedacht, dass das so ein wir geben unseren Rookies Zeit zum Wachsen-Jahr ist, beziehungsweise evaluieren ein bisschen und in 24 beziehungsweise 25 wird dann richtig angegriffen.
Eben, ja, und alles, was diese Saison passiert, muss man das auch sagen, ist Bonus. Also, dass die Rams da jetzt einen tiefen Super Bowl-Run hinlegen, das wissen wir, glaube ich, alle, dass es nicht passieren wird. Aber es gibt jetzt, wenn man den Schedule anschaut, in den nächsten Wochen doch das ein oder andere Spiel, das man gewinnen kann, dass man sich da einfach gut präsentieren kann. Und wie gesagt, ich finde, die NFC ist nicht so stark, dass man da nicht eventuell am 7. Spot in die Wildcard noch reinrutschen kann.
Ja, die Wildcard hat es halt, der 7. Spot hat es halt so gut gemacht, dass du auch mit einem potenziell negativen Rekord noch da reinrutschen kannst. Und wie du es bereits gesagt hast, das wird ein sehr tightes Rennen in der NFC. Wo sich du wenige wirklich Top-Teams hast und der Rest ist alles so ein bisschen, ist so 1 bis 15 Stufen darunter.
Ja, ansonsten zur Offense, um mal die Snap-Counts ein bisschen anzuschauen. Ja, Puka Nacua mit 100% der Snaps ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass wenn Cooper Kupp da ist, er trotzdem mehr Snaps bekommt. Haben, so wie man das sieht, ja auch viele 11-Personal gespielt. Hätte man da vielleicht hier und da nochmal 12-Personal einstreuen sollen, wenn du gerade gegen eine starke Eagles-Front nochmal einen zweiten Titan als Blocker zum Beispiel auch fürs Run-Game nochmal hinlegst? Oder meinst du, 11-Personal war da hauptsächlich die richtige Wahl?
Nee, ich bin da tatsächlich bei dir. Das ist mir da, dass 11-Personal bzw. Jumbo-Personal bzw. wenn du 11 gehst, dass du Ben Skoronek nochmal ein bisschen, was wir ja letztes Jahr gesehen haben, ihn öfter mal als Fullback reinbringst. Was dieses Jahr aber ja so fast noch gar nicht passiert ist. Das hätte ich ganz gerne noch mal gesehen. Um einfach da ein bisschen mal einen Size-Advantage zu bekommen.
Ja, ich glaube, gerade auch, wenn du merkst, dass ja eben dein Quarterback übel gepressured wird, dass die D-Line dominantes Game macht, hätte es vielleicht nicht geschadet, hier und da noch mal einen Blocker, auf den die D-Line eben achten muss, beziehungsweise der entweder im Running Game noch mal mehr Lücken frei blockt oder Stafford dann eben ein bisschen mehr Zeit gibt. Hätte es vielleicht nicht geschadet, hätte McVay da ein paar Adjustments noch mal gemacht in seinem Gameplan, aber gut, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wir haben ja gesehen, dass wenn McVay die Möglichkeit hat, 11 Personal zu spielen, macht er das in der Regel auch. Das war ja letztes Jahr auch eher ein bisschen der Not gedrungen, weil man eben kein Personal mehr hatte. Aber ja, ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man definitiv anbringen muss an McVay, dass er vielleicht hier und da einfach zu unflexibel ist.
Ja, definitiv. Wollen wir in die Defense reingehen?
Können wir machen. Also ich habe da in den Notizen ein kleines Déjà-vu, weil das besprechen wir in jeder Folge. Und zwar, dass Michael Hurt mit seinen 310 Pfund in Coverage droppt. Und ich glaube, gegen Dallas Goedert war es. Was ja eigentlich ein übelstes Mismatch ist, dass jemand, der eigentlich kein gelernter Edge-Rusher ist, der Defensive Tackle ist und definitiv nicht der schnellste und krasseste Athlet ist, ein Tight End covert. Wie kann es da dazu kommen, dass wir das Woche für Woche immer noch sehen müssen?
Das kann ich dir erklären, weil das eine Can't-Win-Situation für die Rams war. Basierend darauf, dass die Eagles-Offense einfach zu viele Möglichkeiten hat, anzugreifen. Und das ist, bringt mich auch noch mal in so einen anderen Punkt so ein bisschen mit rein. Nämlich, was ein Scrambling QB eigentlich für eine Offense bedeutet. Beziehungsweise für die Defense, gegen die er spielt. Weil selbst wenn ein QB nicht unbedingt scrambled, aber es einfach die Möglichkeit ist, dass es passieren kann, dann diktierst du so ein bisschen, wie die Spieler dann, wie die gegnerische Defense damit umgehen muss. Und zwar ist in diesem Play schon mal grundsätzlich ein Spieler raus, und das ist Ernest Jones, weil der spielt QB Spy. Das heißt, du hast schon mal einen Spieler, der weniger covern kann. Und das ist das, was ein Dual-Threat-Quarterback einfach einem traditionellen Pocket-Passer voraus hat. Die machen es sich selber leicht dadurch, dass sie zum Beispiel einen Spy brauchen. Und ein Spy kann halt nicht sonst irgendwo in Coverage gehen und gleichzeitig den QB containen. Das heißt, wir haben schon mal einen Spieler raus. Und grundsätzlich spielen die Eagles 11 Personnel, also ein Tight End, ein Halfback und dann drei Wide Receiver. Und die Rams gehen, um den Run zu stoppen, mit drei Down Linemen, zwei Edge Rushern, einem Inside Linebacker, drei Cornerbacks, um eben die drei Wide Receiver zu covern, und zwei Strong Safeties in einer relativ tighten Formation mit rein. Das heißt, du brauchst irgendwen, der trotz der Tatsache, dass du eigentlich davon ausgehst, dass es ein Run-Spielzug ist, den Tight End zu covern. Du könntest theoretisch einen Safety dagegen stellen. Was dann aber passiert, ist, dass du die Box leicht machst und die Eagles sofort in einen Run-Play rübergehen würden. Also audiblen Runplay gegen eine leichtere Box, und dann verlierst du auf die Sache. Das heißt, du kannst einen Safety, der eigentlich dazu abgestellt wäre, nicht rübergehen, weil Dallas Goedert hat nicht direkt an der Line dran gespielt, sondern im Slot. Das heißt, du hättest irgendwen rüberschicken müssen. Und dann sind die Rams halt davon ausgegangen, okay, ist vermutlich ein Run-Spielzug und wir können keinen Safety rüberbringen. Und auch kein Linebacker, weil der ja Spy spielen muss. Und dementsprechend musst du irgendwen schicken, um Dallas Goedert zu covern. Und das ist in dem Fall eben Michael Hack geworden. Mit dem Gedanken, okay, wir gehen eigentlich davon aus, dass es ein Run-Spielzug ist. Und wenn es nicht ist, dann haben wir halt ein Problem. Und genau das ist halt leider passiert. Also das ist halt genau das, was du mit einem Dual-Threat-QB wie Jalen Hurts halt immer produzierst. Du sorgst dafür, dass zu wenig Spieler auf dem Feld sind, um alle Leute anständig zu covern.
Gut, aber dann gäbe es ja eigentlich immer noch die Option, einen, sag ich mal, gelernten Edge-Rusher in einer 3-4 da aufzustellen, die ja doch auch schon Coverage-Duties haben. Und klar, das ist immer noch ein Mismatch, aber nicht mehr so ein offensichtliches. Ich meine, ein Name, der mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Ojuan Mattis, dass man ihn da in so Situationen einfach über den Tight End gegenüberstellt und da eben nicht so dieses krasse Size und Speed Advantage hat seitens der Offense. Also ist für mich trotzdem.
Es ist immer noch saudumm. Sind wir mal ehrlich. Aber es ist halt. Wenn du in deiner Base Personal bleiben willst und halt nicht deine Hand tippen, weil sobald du auch wieder wen anders da reinbringst, tippst du halt auch wieder deine Hand dagegen und dann kann in einen tatsächlichen Run geaudibled werden. Und das ist halt ultra blöd. Das ist, machst du es so, verlierst du, machst du es anders, verlierst du auch. Aber wir bleiben dabei, wir mögen Michael Hack den Coverage trotzdem nicht.
Ich meine, das war ja ganz lustig letztes Jahr, das Experiment, dass er überhaupt auf einen Edge-Rush zum Einsatz kommt, aber mittlerweile muss man ja echt sagen, es ist halt nicht seine Position und er bekleckert sich da ja auch nicht so mit Ruhm, und sollte man vielleicht trotzdem nachdenken, da Michael Höckt wieder inside zu moven und dann irgendwie ein anderes auf gegenüber von Byron Young spielen zu lassen.
Ja, es ist, er bringt ja auch nicht die Leistung als Pass-Rusher, die das jetzt in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Also, du hast ja auch nur ein 51er Rating mit einem Pressure insgesamt. Die er jetzt das Spiel produziert hat. Also das ist ja auch nicht die Leistung, die jetzt dafür sorgt, dass er unbedingt auf dem Feld bleiben muss.
Ja, da muss man aber auch dazu sagen, es war auch ein sehr, sehr undankbares Matchup gegen die Eagle Tackles. Also ich glaube, da hätten auch bessere Edge-Rusher schlechter ausgesehen. Nichtsdestotrotz, ich denke, die Kernaussage, da sind wir uns alle einig, dass die Rams definitiv einen Edge-Rush verstärken müssen und auch gerade diesen Contain, den ja damals ein Leonard Floyd richtig gut gemacht hat, das hat man ja massiv meiner Meinung nach gemerkt, dass wir das über die Edge nicht mehr haben, wodurch auch, klar, man hatte schon ordentlich Pressure, aber die Pressure to Sack Radio war ja doch äußerst gering und Jalen Hurts könnte ja, obwohl er hier und da Druck hatte, auch weil die Rams ja öfters mal geblitzt haben, den Ball immer noch anbringen und gerade in der Situation, ich meine, die Frau von Aaron Donald hat es auch getwittert, dass man da eben einfach bessere Playmaker braucht, die dann halt den Sack machen, die den erfolgreichen Pass verhindern und da so ein Offensivfeuerwerk von Eagles, gerade in den Situationen, wo man das Spiel hätte, sag ich mal, knapp halten können, beziehungsweise war ja knapp, aber in den Situationen, wo die Eagles halt nicht hätten scoren dürfen, dass man da eben den Score verhindern kann.
Ja, also das wir haben da ja auch schon privat drüber geredet, dass wir auf jeden Fall uns eigentlich einen neuen Edge-Rusher nächstes Jahr in der ersten Runde wünschen. Und das war ja auch teilweise in der Diskussion jetzt drin, dass die Rams irgendwie vor der Trade-Deadline nochmal nach Edge-Rushern suchen. Und da haben ja auch ein paar Leute vermutet, dass wir irgendwo Van Jefferson als Teil eines Trade-Pakets für einen Edge-Rusher nutzen. Und das ist ja aber leider bis jetzt nicht passiert.
Ja, ich lese immer wieder den Namen Chase Young, zumindest von vielen Fans, die ihn haben wollen, da es ja doch hier und da Signale gibt, dass Washington ihn traden will. Aber wenn nicht diese Saison, spätestens nächste Saison, definitiv was passieren, sowohl im Draft als auch in der Free Agency, dass man da eben wieder an alte Zeiten anknüpfen kann, weil wir haben es gesehen, Aaron Donald, er braucht einfach die Unterstützung und wenn die D-Line sich nicht drauf, die O-Line sich nicht drauf einstellen kann, dass eben der Pressure hauptsächlich von Aaron Donald kommt, haben wir ja gesehen, dass die D-Line mit Aaron Donald da durchaus Spiele dominieren kann. Ich meine, der Super Bowl war ja das beste Beispiel.
Ja, du, generell die gesamte Zeit parallel mit Von Miller war ja einfach geil. Dass du nicht einfach Aaron Donald stur double-teamen konntest. Da haben ja beide unglaublich von profitiert.
Ja, und ich meine, gerade deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass man den Edge-Pressure aufrechterhalten kann. Gerade auch, weil der Inside-Pressure dann viel besser funktioniert, was für einen Quarterback nochmal schwerer ist auszuweichen, wenn du halt eben nicht, wenn jemanden von der Edge kommt, quasi den Step nach vorne machen kannst, wenn dann über Inside eben der Druck auch noch herrscht. Und ich glaube, das Thema werden wir noch in weiteren Folgen und in weiteren Artikeln, in weiteren Social-Media-Posts dieses Jahr haben. Bin mal gespannt, ob da zur Trade-Deadline noch was kommt. Ich kann es mir aktuell eher weniger vorstellen, aber ich denke, nächste Saison wird da der ein oder andere Playmaker definitiv nochmal das Trikot der Rams anziehen.
Definitiv, hoffentlich. Aber was sich aus neben fehlendem Edge-Pressure so ein bisschen durch die Defense zieht, ist sauschlechtes Tackling.
Oh ja.
Wie immer eine Katastrophe.
Ja, definitiv. Also es war echt sehr frustrierend, was die Rams da gemacht haben. Gerade auch in Situationen, wo Jalen Hurts dann gescrambled ist und man ihn einfach partout nicht zu Fall gebracht hat. Natürlich kommt es auch dazu, dass Jalen Hurts extrem starke Beine hat. Ich meine, der squattet ja irgendwie 600 Pfund, habe ich mal gelesen. Aber trotzdem ist es bei den Rams ein Problem und liegt natürlich auch daran, dass viele Spieler einfach unerfahren sind und da auf dem Niveau noch nie gespielt haben, aber ist ein Problem, das definitiv gefixt werden muss, um die Defense hier wieder ein bisschen zu verstärken. Gerade auch Michael Hoyt zum Beispiel, der hat den Tackling Grade von 24, Byron Young Tackling Grade von 22, Kobe Durant Tackling Grade von 28. Das sind ja echt sehr, sehr schlechte Zahlen. Man hat auch insgesamt 11 verpasste Tackles. Also ja, müssen die Rams definitiv im Training oder wo auch immer gefixt bekommen, dass man da eben Plays machen kann, wenn man die Offense, gerade bei Third Down, die Offense vom Feld bringen möchte. Es hat uns auch ein bisschen das Genick gebrochen, dass halt ein Jalen Hurts die Plays mit seinen Beinen extenden konnte.
Ja, auf jeden Fall. Wer aber einen sehr guten Job macht, auch was tatsächlich Tackling angeht, ist, wie heißt er wieder, Ernest Jones. Der hat jetzt dieses Spiel auch zwei Missed Tackles, aber abgesehen davon, der fliegt ja komplett übers Feld. Also der hat letztes Jahr auf jeden Fall einiges gelernt von dem Linebacker, der letztes Jahr für uns gestartet hat, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe.
Bobby Wagner meinst du vorher?
Bobby Wagner, ja. Ich war noch bei Bobby, Nachname war weg.
Na, auf du jeden Fall. Mich. Also, ich finde, er hat mich, also Ernest Jones hat mich eigentlich seit seinem Rookie ja schon überzeugt. Gerade auch, als er dann für einen gewissen Namen, den ich sich nennen möchte, weil es sonst wieder Debatten gibt, aufs Feld kam, hat man da ja echt gesehen, dass seit langem mal wieder die Rams einen guten Linebacker gedraftet haben. Das hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Und ich denke, dass gerade wenn man ihm auch noch ein bisschen Hilfe in der D-Line gibt, er echt sich zu einem richtig guten Spieler entwickeln kann, beziehungsweise sich da schon entwickelt hat. Wenn hier und da eben die Feinheiten noch ein bisschen besser werden, dass eben die Tackles besser sitzen, ist es halt in der Mitte echt Wucht.
Das stimmt. Ja, hast du noch irgendwas, über das du in der Defense reden möchtest?
Ich denke, die Keypoints.
Ich habe nochmal, einfach weil mir der Name so sehr gefällt, möchte ich nochmal Zach Van Valkenburg erwähnen, der ja aus einem Blitz raus einen Sack gemacht hat. Den einzigen des Spiels. Da merkst du auch halt wieder, dass der Pressure fehlt. Wir machen nicht viele Sacks. Und ja, die Eagles haben eine insane gute O-Line. Aber wir sind da teilweise ja wirklich gar nicht rangekommen.
Ich meine, was mir noch aufgefallen ist, klar, geringe Sample-Size, aber Duke Shelley kam ja bei ein paar Snaps rein, hat zwar nur 6 Coverage-Snaps gespielt, hatte aber eine Coverage-Grade von 84,9, hat auch einen Touchdown gut verteidigt, also potenziellen Touchdown gut verteidigt. Und ja, natürlich, geringes Sample-Size, aber wenn er reinkommt, immer so Zahlen abliefert, glaube ich, könnte der vielleicht auch ganz gut werden. Hat sogar ein Pass-Break-Up.
Das ist mir auch aufgefallen, aber wer auch mit einer größeren Sample-Size sehr gute Zahlen macht, ist Akello Witherspoon. Der hat nämlich einen Passer-Rating allowed, wenn er getargetet wird, niedriger, als wenn jeder eine Incompletion wäre. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber den Tweet habe ich vorhin, bevor ich nach Hause gefahren bin, noch gesehen.
Also ich glaube, er hat ein 37er-Rating erlaubt.
Ja, und 39, etwas genau wäre.
Sind die Misses dann, genau. Ja, ganz definitiv. Genau. Also, das war auch ein Steal, kann man fast schon sagen, den die Rams da von den Steelers bekommen haben. Genau wie Kevin Dotson. Wir sollten vielleicht öfter Spieler von Steelers holen. Und ja, war definitiv hier auch wichtig. Hat er insgesamt erst 123 Yards zugelassen. Gerade auch, nachdem wir Jalen Ramsey verloren haben, dass es da nochmal so einen Cornerstone in der Defense gibt. Und der kann ja auch durch seine Erfahrung den jüngeren Defensive Back ein bisschen helfen. Wer mir so ein bisschen Sorgen macht, von dem ich eigentlich mehr erwartet hätte, ist Kobe Durant. Der sah wirklich einige Male nicht gut aus. Darian Kendrick wurde auch das eine oder andere Mal geburnt. Also ich glaube, die beiden, die brauchen definitiv noch ein bisschen, bis sie auf dem Level sind. Aber ist natürlich auch schwer gegen so eine Offense, wie es für alle war. Und auch schwer, wenn man bedenkt, wo die eigentlich herkommen und wann sie gedraftet wurden.
Auf jeden Fall. Nee, ich habe auch, was Snap-Counts angeht, jetzt nichts Besonderes, außer Quentin Lake hat mal ein paar Snaps bekommen. Und ansonsten Duke Shelley, den wir gerade eben erwähnt haben, aber ansonsten habe ich hier nichts wirklich mehr Interessantes, über das ich reden möchte.
Hat John Johnson irgendwie gar keinen Faktor in der Defense zumindest? Hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt.
Überrascht mich auch ein bisschen.
Aber ansonsten, ja. Es gibt ja viele, die die Defense ein bisschen blamen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass man das Spiel in der Offense verloren hat. Dass einfach, wenn du gegen so ein Team wie die Eagles spielst und da in der Offense definitiv da die Situation hast, dass du halt einen Touchdown werfen kannst, die auch sauber ausspielen muss. Und ich denke, die Defense, 23 Eagles bei 23 Punkten gehalten, hat jetzt keinen schlechten Job gemacht. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, wo man ja oft wirklich kurze Drives nur von der Offense hatte und die Defense da nicht wirklich vom Feld kam. Ja, schwer da die zu blamen, oder wie siehst du das?
Genau das sehe ich genauso, dass du halt gerade hinten raus, dadurch, dass die Offense immer kürzer auf dem Feld blieb, war die Defense am Ende halt einfach gerst. Ja, natürlich sieht die dann nicht so gut aus. Aber es ist ja bedingt durch einen miesen Offensive Output.
Gerade wenn du halt eben keine absoluten Elite-Playmaker hast, die dann wiederum eine sehr, sehr high-powered Offense gegenüberstehen.
Und dass die Defense ein Wachstumsprojekt ist, das war uns hier allen bewusst.
Ja, und ich denke, das sind gerade auch Spieler wie Matthew Stafford dann in der Pflicht, da einfach die Plays zu machen und die Offense, die junge Offense, die junge Defense zu führen, dass da solche Spieler einfach, dass man bei solchen Spielen einfach mithalten kann. Aber wir haben ja schon gesagt, in den nächsten Spielen, denke ich, wird das Ganze auch wieder besser aussehen. Und wer weiß, wie wir dann dieses Jahr abschneiden werden.
Ja, ich bin auch gespannt auf gerade 24 und 25, wo wir ja jetzt viel mehr Capspace bekommen.
Ansonsten in den Special Teams, ist dir da noch irgendwas aufgefallen?
Ethan Evans, richtiges Brett. Also er hat ja oft auch Feld geflippt, beziehungsweise 3 von 4 Punts in die 20 gemacht. War geil.
Definitiv. Ansonsten, Brett Maher hat ja nicht viel machen müssen. Kein Extrapunkt vergeigt. Und ich denke mal, Special Teams sehen auch wieder ein bisschen besser aus, gerade was auch Coverage und Returns angeht. Da war ja in den letzten Jahren auch ziemlich viel, ziemlich viel schlechtes Play dabei. Ich denke, ich glaube, wenn man da nicht großartig irgendwas zu besprechen hat, ist es ja eigentlich schon Lob genug, dass man da nichts dran zu meckern hat.
Das stimmt. Umso weniger du sie erwähnen musst, umso besser ist es. Es ist wie mit Cornerbacks. Ja. Wenn du.
Oder
Ja, ich glaube, das war's so jetzt für dieses Spiel. Wir sind jetzt auch wieder bei über 40 Minuten. Wir sind von der Zeit her gut.
Ja, nächste Woche geht's zu den Cardinals. Sonntag, 15.10., 22.25 Uhr. Absolutes Must-Win-Game. Näher dazu gehen wir natürlich auch noch ein auf unserer Homepage oder im Podcast, je nachdem. Und ich denke, ich kann mich nur bedanken, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig über die Niederlage und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn die Rams dann 3-3 stehen und wir über den Sieg plaudern können.